HR Info. Hessen.
In Mainz, in Wiesbaden und im ganzen Land sorgt der Mordfall Susanna für große Aufmerksamkeit, für Entsetzen und Trauer. Vor Gericht steht Ali B. Die Verhandlungstage der letzten Woche sollten mehr Licht ins Dunkel bringen. Ob das gelungen ist, darüber sprechen wir heute unter anderem in HR Info Hessen. Außerdem schauen wir auf die Missstände in der Psychiatrie am Klinikum Frankfurt-Höchst und darauf, was die Verantwortlichen dazu sagen. Mein Name ist Sandra Winzer, das ist die Sendung Hessen. Schön, dass Sie dabei sind. Der Mord an der 14 Jahre alten Schülerin Susanna im Mai letzten Jahres hat für Entsetzen gesorgt. Vor Gericht steht Ali B., ein 22-jähriger Iraker. Er ist wegen Mordes, aber auch wegen Vergewaltigung an die Mädchen angeklagt. Er hat mittlerweile im Prozess zugegeben, das Mädchen getötet zu haben. Die Vergewaltigung weist er zurück. Weitere Verhandlungstage haben in den vergangenen Tagen stattgefunden, aber zunächst nicht im Gerichtssaal, sondern am Tatort im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim. Ganz in der Nähe der Bahngleise an einem Feldweg. HR-Info-Gerichtsreporterin Heike Borufka war für uns dort und konnte das Ganze beobachten. Ich habe sie zunächst gefragt, wie dieser Ortstermin abgelaufen ist.
Sehr ungewöhnlich ist er abgelaufen. Man muss sich ja vorstellen, dass das Feld in diesem Fall der Gerichtssaal war. Der hatte aber mit dem Gerichtssaal nur insoweit was zu tun, als dass die Anwesenden dieselben waren und als dass die Kontrollen davor stattgefunden haben. Ansonsten hatte dieser Termin schon was von Katastrophentourismus. Es waren sehr, sehr viele Journalisten gekommen, die haben sich einigermaßen ordentlich benommen, fand ich jedenfalls. Aber ich war schon sehr verwundert über die Zuschauer, die dort geraucht haben, die dort gegessen haben, die sich natürlich auch nicht zurückgehalten haben mit ihren Bemerkungen, was sie gut und was sie schlecht finden. Und es ging eben um die Frage, kann das alles so gewesen sein, wie es war? Und natürlich hat man da im Kopf, da ist ein junges Mädchen, eine 14-Jährige, wie auch immer und warum auch immer, gewaltsam zu Tode gekommen. Und das hatte ich das Gefühl, das nehmen die in einer anderen Form wahr, als ich das wahrgenommen habe.
Was sind denn dort für Kommentare gefallen, die so in einem Gerichtssaal nicht erlaubt gewesen wären?
Naja, es sind so Bemerkungen wie, guck mal, wie der feixt und wie der lacht. Tatsächlich hat der Angeklagte gelacht und tatsächlich ist das auch extrem unangebracht. Der läuft da entlang, es wird ihm Mord vorgeworfen, er soll dieses Mädchen vergewaltigt und ermordet haben. Und da passt es natürlich nicht hin, wenn man lacht, während man da entlang stiefelt und entlang klettert. Die haben sich ja gegenseitig helfen müssen, das ist ja unwegsames Gelände auch gewesen.
Warum hat man sich überhaupt für einen solchen Ortstermin entschieden?
Man wollte schauen oder hat versucht zu prüfen, ob das eigentlich so stimmen kann, was der Angeklagte sagt. Er sagt ja zum Beispiel, der Sex zwischen den beiden war einvernehmlich. Die Staatsanwaltschaft sagt, das war eine Vergewaltigung. Und nun wollte das Gericht, wollte die Staatsanwaltschaft und auch die Anwälte der Opfer, also von Susannas Eltern, die wollten gucken, geht das überhaupt dort? Geht das in einem so unwegsamen Gelände, dass es da zu einvernehmlichem Sex kommt? Wie sind die Wege dort? Kann es tatsächlich sein, dass er alleine Susannas Leiche weggeschleppt hat zu dem späteren Fundort? Wie sind die überhaupt dahin gekommen? All diese Fragen hat man versucht abzugleichen mit dem, zum einen, was die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift sagt, aber natürlich auch mit dem, was der Angeklagte am ersten Verhandlungstag ausgesagt hat.
Ende der Woche dann ist es weitergegangen im Gerichtssaal. Ein weiterer Hauptzeuge hat im Fall Susanna ausgesagt. Um wen ging es da?
Mansur Q war als Zeuge in dieser Woche da. Und Mansur Q ist der 14-Jährige, der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben hat, nämlich den Hinweis auf Ali B., als nach dem Vergewaltiger und Mörder von Susanna gesucht worden ist. Mansur Q ist aber auch derjenige, der in einem anderen Prozess mit Ali B. ebenfalls vor Gericht steht, ebenfalls in Wiesbaden. Auch dieser Prozess hat gerade begonnen und da geht es um die Vergewaltigung eines 11-jährigen Mädchens. Und ganz offensichtlich hat Mansur Q., dieser 14-Jährige, Angst vor Ali B.
Und deswegen ist auch etwas recht Ungewöhnliches im Gerichtssaal passiert. Was war das genau?
Das Gericht hat Ali B. rausgeschickt, wollte damit dafür sorgen, dass Mansur Q. ohne Angst zu haben in diesem Prozess also wichtiger Zeuge aussagt. Und das hat auch funktioniert. Er hat dann deutlich mehr geredet und er hat eben erzählt, dass Ali B. angekündigt habe, dass er Susanna zum Sex zwingen würde, wenn sie denn nicht wolle, dass er an ihr interessiert war, dass er sie schon vorher befummelt habe und dass Susanna eben auch immer Angst vor ihm hatte. Und er hat auch ausgesagt, dass viele vor Ali B. Angst gehabt hätten, dass er in dieser Clique oft aggressiv geworden sei und dass er selber, also dieser 14-Jährige selber, einmal von Ali B. mit dem Messer bedroht worden ist.
Wie geht es jetzt im Prozess weiter, Heike?
Es geht am 2. April weiter, also in der kommenden Woche, und es wird weitere Zeugenvernehmungen geben. Mal mindestens bis in den Mai hinein, vermutlich bis Ende Mai, wahrscheinlich noch viel länger. Erst dann ist die Beweisaufnahme beendet. Erst dann sind alle Zeugen vernommen. Und dann muss man mal gucken, ob dann ein Urteil kommt. Ich glaube aber, es geht noch in den Sommer hinein.
Hattest du als Reporterin jetzt das Gefühl, dass man in den letzten Tagen in diesem Prozess weitergekommen ist?
Wir wissen ja nicht genau, was gesagt und gefragt worden ist bei diesem Ortstermin, weil das nicht zu hören war. Es gibt die Aussage der Anwälte der Opfer, also von Susannas Eltern, die sagen, naja, also der hat Antworten gegeben, aber auch die waren nicht sehr empathisch, die waren sehr kurz, die waren eher sachlich. Da spielten Gefühle offensichtlich keine Rolle. Und das, was man sich auch immer bei so einem Ortstermin ja erhofft, dass wenn ich den mutmaßlichen Täter an den mutmaßlichen Tatort zurückbringe, dass der einfach dann auch reden will, das ist halt hier auch nicht passiert. Nein, ich glaube, das Bild hat sich natürlich verfestigt von Ali B. als diesem sehr gefühllosen und offenbar ja wirklich gefährlichen Menschen. Mal gucken, ob das jetzt so bleibt.
Im Mordprozess um die getötete Schülerin Susanna aus Mainz ist der mutmaßliche Täter Ali B. mit dem Vorsitzenden Richter und der Polizei an den Tatort zurückgekehrt. Im Gerichtssaal wurde der Prozess dann fortgesetzt. Informationen dazu waren das von unserer Gerichtsreporterin Heike Buchufka. Vielen Dank. Jeder Mensch kann durch Krankheit oder Schicksalsschläge in eine seelische Notlage kommen. Jeder braucht dann Hilfe von Ärzten und Pflegepersonal. Dafür sind eigentlich psychiatrische Kliniken da, doch bei der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie des Klinikums Frankfurt-Höchst gibt es Zweifel, ob hier wirklich Hilfe geboten wird. Vor einigen Tagen hat das Team Wallraff bei RTL verdeckte Aufnahmen gezeigt, in denen Menschen über Tage ans Bett gefesselt sind, Ärzte nur wenige Sekunden Zeit für die Patienten haben und unhaltbare hygienische Zustände herrschen. Nachdem der Hessische Rundfunk das Thema in der Hessenschau aufgegriffen hatte, haben sich außerdem viele Zuschauer mit ähnlichen Erfahrungen in der Abteilung in Frankfurt-Höchst an unsere Redaktionen gewandt. Unser Reporter Volker Siefert hat zwei Menschen getroffen, die mit veränderten Namen über ihre Erlebnisse berichten wollten.
Thorsten Ebner hat Koch gelernt. Nach 30 Jahren im Beruf war der Rücken kaputt, Schmerzen über jedes erträgliche Maß hinaus. Eheprobleme kamen hinzu. Er wollte seinem Leben mit Tabletten ein Ende setzen, wurde gerettet. Die ersten Tage wieder zu sich gekommen, landete er dann in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie in Frankfurt-Höchst.
Die Pfleger, die da gewesen sind, die haben dann gerade so, ich sag mal, das Nötigste getan, dass mal irgendwie jemand nach irgendjemandem gesehen hat oder sich mit irgendjemand beschäftigt hat oder auch mal irgendwie mit einem gesprochen hat. Na, das war nicht gewesen.
Als er ganz unten war, nach seinem Suizidversuch, bekam er keine Zuwendung, auch nicht von den Ärzten dort.
Und bloß nicht ansprechen. Na, die sind oft einfach weitergelaufen.
Als die Rückenschmerzen wieder stärker wurden, bekam er Schmerzmittel verordnet.
Dann hat man mir eine Tablette gegeben. Na, und das war eben das, was ich nicht mehr runtergekriegt habe nach meinem Suizidversuch.
Den er mit Tabletten begangen hatte. Ein Beispiel für Thorsten Ebner, wie egal dem Personal in der Abteilung die Patienten waren. Auch Hertha Weber wurde aus der Bahn des Lebens geworfen. Die pensionierte Lehrerin hatte starke Angstzustände, so stark, dass sie sich selbst hat einweisen lassen. Was sie in der geschlossenen im Klinikum Höchst erwartet hat, schockierte sie.
Ich habe mit einer Patientin im Zimmer gelegen, die also ständig auf den Boden uriniert hat. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich mich bewegen sollte in dem Zimmer. Ich habe dann einer Pflegekraft gesagt und sie darauf hingewiesen. Und ich sagte, ja, nachher kommt die Putzfrau und außerdem in einer halben Stunde sieht es hier genauso wieder aus.
Pfleger, die mit Sarkasmus ihre eigene menschliche Überforderung herunterspielen. Ärzte, die so tun, als seien sie nicht da, wenn Patienten sie brauchen. Hertha Weber beschloss irgendwann, der Oberärztin zu sagen, dass sie hier nicht adäquat behandelt werde.
Und dann hat sie sich umgedreht, hat die Tür zugeknallt und war weg. Und da habe ich mich dann selbst entlassen.
Seitdem hat Theresa Weber keine Psychiatrie mehr von innen gesehen. Sie hat sich danach woanders Hilfe geholt und ihr Leben selbst wieder in den Griff bekommen.
Ein Bericht von Volker Siefert über Missstände in der Psychiatrie des Klinikums Frankfurt-Höchst. Die Medienberichte über die Psychiatrie, in denen unter anderem von hygienischen Mängeln die Rede war und davon, dass Patienten viel zu lange fixiert, sprich gefesselt waren, haben für Aufsehen gesorgt. Es haben sich nicht nur Betroffene beim Hessischen Rundfunk gemeldet. Das Hessische Sozialministerium als Fachaufsicht hat sich außerdem mit der Stadt Frankfurt und dem Klinikum Höchst an einen Tisch gesetzt, um über die Probleme und deren Lösung zu sprechen. Was die ersten Schritte sein sollen, darüber haben Sozialministerium, Klinik und Stadt Frankfurt schließlich Ende der Woche in Wiesbaden auf einer Pressekonferenz informiert. Unsere Reporterin Heidi Radwilas war für uns dort.
Sozialminister Klose versucht erst gar nicht, einen Hehl aus der Sache zu machen.
Es ist klar, dass die Situation dort zumindest Mängel aufweist. Und wir sind uns einig darin, dass wir diese Mängel bearbeiten und beheben müssen.
Dafür gibt es, so macht es den Eindruck, nicht das eine Rezept, sondern ein Bündel an Maßnahmen, das an vielen Stellen greifen soll.
Dazu sind Maßnahmen des Klinikums notwendig, teilweise bauliche Maßnahmen. Und es sind Maßnahmen notwendig, die wir als Ministerium jetzt umsetzen. Dazu gehört beispielsweise, dass wir das Klinikum Höchst auf absehbare Zeit monatlich zu einem weiteren fachaufsichtlichen Gespräch bitten werden, um die Situation dort weiter zu bearbeiten.
Außerdem mehr Platz für die Patienten, weil, wie die Geschäftsführerin des Klinikums Höchst 13. sagt,
es uns dann wesentlich besser gelingen kann, dem Aufnahmedruck, der auf unserer geschlossenen Station lastet, besser begegnen zu können. Wir hatten gerade vor kurzem wieder 16 Unterbringungspatienten, die untergebracht werden müssen und wir haben einen Versorgungsauftrag. Wir können und wir wollen uns dem auch nicht entziehen.
Kurzfristig soll Platz geschaffen werden durch Umzug anderer Abteilungen, mittelfristig durch einen Neubau der Psychiatrie. Das dauere aber Jahre. Wenn 13. von Aufnahmedruck spricht, horcht man auf. Ist das Personal vielleicht gnadenlos überlastet? Fehlt es an qualifiziertem Personal? Nein, meint 13. Man sei so ausgestattet, wie es das Gesetz vorsehe. Es gebe zwar auch mal Belastungsspitzen, aber darauf sei die Station eingestellt. Aussagen wie diese findet die SPD-Abgeordnete Lisa Gnadl widersprüchlich. Gnadl meint, was vorgestellt wurde, reiche nicht aus, um die Missstände an der Psychiatrie des Klinikums Höchst zu beseitigen.
Vor allen Dingen müssen wir da auch unser Augenmerk nochmal auf die Personalsituation lenken. Wir wissen, dass es hier viele Überlastungsanzeigen gibt. Aber auf der anderen Seite haben wir in der Pressekonferenz erfahren, dass seitens der Klinikleitung kein Personalproblem gesehen wird. Da wird deutlich, dass wir noch lange nicht alles aufklären konnten und dass jetzt die Aufklärungsarbeit erst beginnt. Und der werden wir uns widmen.
Sozialminister Klose sagt Ähnliches. Die Aufklärung brauche Zeit.
Was soll getan werden, um die Missstände in der Psychiatrie am Klinikum Frankfurt Höchst zu beheben? Dazu hat es eine Pressekonferenz gegeben vom Hessischen Sozialministerium gemeinsam mit dem Klinikum selbst und der Stadt Frankfurt. Heidi Radwilas hat die Ergebnisse für uns zusammengefasst.
HR Info, Hessen.
Wir blicken auf die Schulen in Hessen. Immer mehr Schüler fallen durchs Abitur. Das zeigen aktuelle Zahlen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, fordert eine sogenannte flexible Oberstufe. Mit hr-Inforeporter Jens Wellhöhner habe ich über dieses Thema gesprochen und ihn gefragt, was denn eine solche flexible Oberstufe genau sein soll.
Eine Oberstufe, die 2 bis 4 Jahre dauert, und zwar schwächere Schüler können das Abi dann erst nach 4 Jahren machen, stärkere schon nach 2 Jahren. Auf jeden Fall soll es keine starren Grenzen mehr geben wie bisher. Jeder Schüler soll ganz individuell gefördert werden.
Was will man am Ende damit bewirken, Jens?
Die GEW möchte auf jeden Fall die Durchfallerquote senken. In Hessen lag sie 2018 bei rund 4%. Sie steigt auch von Jahr zu Jahr. In ganz Deutschland ist das ganz ähnlich. In Zukunft dann sollen mehr Schüler das Abi machen können. Und zwar nicht nur aus der Ober- und Mittelschicht, sondern eben auch aus ärmeren, sozial schwächeren Familien, also zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund. Das Argument der GEW, wir brauchen mehr Fachkräfte, und die können nicht nur aus dem Bildungsbürgertum kommen, die haben sowieso mehr Chancen, sondern eben auch aus den sozial schwächeren Familien, und die brauchen eben mehr Förderung und die brauchen dann eben in der Oberstufe mehr Zeit.
Vorschlag also von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Es gibt aber auch Kritik an diesem Vorhaben. Wer kritisiert da die GEW?
Der Deutsche Philologenverband. Der sagt, das Abi ist viel zu leicht. Viele sehr schwache Schüler würden quasi durch das Abi durchgeschoben, durch viel zu gute Noten. Und das Rezept des Philologenverbandes, mehr Kurse soll es geben, die im Abi dann anerkannt werden müssen. Nach dem Motto, je mehr Kurse, desto mehr wissen die Schüler, desto mehr sind sie fit hinterher fürs Studium und fürs Berufsleben und scheitern da nicht, weil sie eigentlich viel zu gute Noten hatten. Also die Diskussion geht weiter über die beste Oberstufe.
Immer mehr Schüler fallen durch das Abitur. Die GEW will nun dagegen etwas tun. Informationen dazu waren das von hr-Inforeporter Jens Wellhöhner. Vielen Dank. Und wir bleiben noch an Hessens Schulen. Es geht aber nicht ums Abitur, sondern um Antisemitismus. Antisemitische Beschimpfungen sind auf Schulhöfen Alltag, auch in Hessen. Das Hessische Kultusministerium und die Bildungsstätte Anne Frank wollen mit einem Programm gegensteuern. Das Projekt trägt den Titel Antisemitismusprävention an hessischen Schulen. Es soll Schülerinnen und Schüler für die Thematik sensibilisieren, Lehrkräfte unterstützen und bei Konflikten Hilfe bieten. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Die Neuntklässler der Carlo-Mierendorf-Schule haben sich schnell im ganzen Lernlabor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank verteilt. Man wird zum Beispiel mit Vorurteilen konfrontiert, die auch im Schulalltag vorkommen. Sprüche wie "Du Jude" kennt der 16-jährige Dennis vom Schulhof.
Ja, die Beleidigung kommt auch schon öfter vor, aber meistens kommt es mir so als Spaß vor. Das sagen halt viele untereinander, aber meins meistens nicht ernst.
Auch der 15-jährige Simon erzählt, das werde einfach mal so dahingesagt.
Weil man, glaube ich, nicht darüber nachdenkt. Also bei den anderen Leuten, das ist so wie ein Slang. Die haben nicht mal Jude im Kopf gehabt. Sie wissen nicht, wovon sie reden.
Die 16-jährige Karen macht das nachdenklich.
Es wird schon so vergessen, was früher passiert ist. Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ja, ich bin Jude, dann würde er schon so ein paar Sachen hören, was ihm nicht gefallen würde.
Das neue Präventionsprojekt des Landes und der Frankfurter Bildungsstätte hat das Ziel, das Phänomen zurückzudrängen. Auch Michael Kallweit, Englisch- und Spanischlehrer an der Carlo-Mierendorf-Schule, glaubt an die Kraft von Aufklärung und Information.
Tatsächlich haben wir manche Sachen beobachtet, wo antisemitische Kommentare stattgefunden haben auf dem Schulhof, aber ohne ein größeres Bewusstsein der Schüler, was sie da eigentlich gemacht haben. Und das ist uns ein Anliegen, da mit den Schülern zu arbeiten. Und im Prinzip sind sie sehr aufgeschlossen.
Das Präventionsprojekt hat Lehrer und Schüler im Blick. Für die Pädagogen sind 15 Fortbildungen vorgesehen. Insgesamt 36 Workshops wenden sich an Schülerinnen und Schüler. Wichtig sei beides, sagt der hessische Kultusminister Alexander Lorz.
Zum einen, dass wir natürlich unseren Lehrerinnen und Lehrern dabei helfen, mit diesem Phänomen umzugehen. Und am wirksamsten ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler untereinander die Abwehrmechanismen entwickeln.
So sieht das auch Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank.
Die Großteil der Jugendlichen sind weder rassistisch oder antisemitisch eingestellt. Und wenn man mit denen das reflektiert, wenn sie das mal im Schulhof hören, dann reagieren sie darauf, dann sagen sie was dagegen. Und unsere Erfahrung ist, dass wenn ein Schüler was dagegen sagt, ist viel wirkungsvoller, als wenn das von den Lehrern kommt.
Die 16-jährige Karen ist überzeugt, dass sie und ihre Mitschüler vom Besuch des Lernlabors der Bildungsstätte Anne Frank viel mitnehmen können. Das Präventionsprojekt gegen Antisemitismus an hessischen Schulen ist zunächst auf 3 Jahre angelegt.
Ein Bericht von Wolfgang Hetfleisch. Was Sie jetzt hören, ist schon erstaunlich. Es geht um die Modau, ein Nebenfluss des Rheins, der unter anderem durch Pfungstadt fließt. In der Stadtmitte streift der Fluss Häuser unter eine Flussmauer. Normalerweise ist das kein Problem. Jetzt aber haben Ratten hinter den Mauern Gänge gegraben und die sorgen dafür, dass Mauern und sogar Straßen einstürzen könnten. Unsere Reporterin Vaya Stavrianos hat sich in Pfungstadt angesehen, dass die Ratten hier offenbar tatsächlich ganze Arbeit geleistet haben.
Idyllisch fließt die Modau durch die Pfungstädter Innenstadt. An mehreren Stellen führen Brücken darüber, die Gegend ist verkehrsberuhigt. Doch an der Flussmauer sind tiefe Risse sichtbar. Das könnte Folgen haben, sagt Roland Grieser, zuständig für den Straßentiefbau in Pfungstadt.
Die Mauer weist Hohlstellen auf. In die Hohlstellen dringt Wasser ein bei hohem Wasserstand und hinterspült die Mauer. Wir haben hier einen feinkörnigen Sand, der halt relativ schnell durch Wasser ausgespült werden kann.
Und das bedeutet, dass das Erdreich eher locker ist und somit die Einsturzgefahr steigt. Schon einmal ist eine Hausfassade bei einer Sanierungsmaßnahme eingestürzt, bezeichnenderweise in der Sandstraße. Doch jetzt soll zumindest an der Modau-Mauer schnell Abhilfe geschaffen werden, verspricht Bürgermeister Patrick Koch.
Das sind einfach Dinge, die wollen wir vermeiden, deswegen müssen wir unsere Mauer jetzt ad hoc sichern.
Anwohner Hans-Jürgen Schöpe wundert sich über das Ausmaß der Schäden, die die Nagetiere angerichtet haben.
2012 oder so sind die neuen Brücken hier gemacht worden und deswegen wundert mich das, dass das jetzt so schnell doch so überhand genommen haben soll. Es gibt hier wenige Orte, wo unsere geliebte Modau so durch den Ort fließt. Und das sollte man erhalten.
Und die Vorstellung, dass bald zahlreiche Ratten, Bisamratten oder Nutrias hier weiter zu einem neuen Zuhause pilgern, erfreut Anwohnerin Regina Falk nicht besonders.
Das jetzt hier mit der Mauer, das ist natürlich ein starkes Stück. Ja, wenn die wegbricht, dann rennen die Ratten hier, ich weiß nicht warum, und dann können wir hier einen Rattenfänger von Hameln spielen oder so, ich weiß es nicht.
Für die Sanierung der Mauer soll ein Stahlrohr den freien Fluss der Modau weiter ermöglichen. Solange das Wasser nicht stark ansteigt, kann das Problem also gelöst werden. Dass ihr Wohnhaus bei eventuell Starkregen einstürzen könnte, darüber macht sich Anwohnerin Sarah Mercedes-Denz keine Sorgen. Sie ist optimistisch.
Ich habe davor keine Angst, dass das Haus irgendwie einstürzen wird.
Sagt eine Anwohnerin aus Pfungstadt. Ratten haben hier hinter einer Mauer an der Modau Tunnel gegraben. Wegen akuter Einsturzgefahr soll die Mauer saniert werden. Vaya Stavrianos war in der vergangenen Woche für uns in Pfungstadt vor Ort. Vielen Dank. Ein Blick nach draußen und es lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Der Frühling kommt und mit ihm beginnt auch die Motorradsaison. Das ist in jedem Jahr aufs Neue ein Problem am Feldberg im Taunus. Zum Beispiel ist die kurvenreiche Strecke nach oben ausgesprochen beliebt bei Motorradfahrern. So beliebt, dass es immer wieder zu Beschwerden kommt, wegen überbordenden Lärms und riskanten Geschwindigkeiten, die für andere eine große Gefahr bedeuten und in der Konsequenz auch immer wieder schwere Unfälle verursachen. Der Hochtaunuskreis hat deswegen für dieses Jahr beschlossen, die Strecke teilweise komplett für den Verkehr zu sperren. Dazu hat es vor wenigen Tagen eine Pressekonferenz gegeben. Mit dabei war unsere Reporterin Anna Dangel und ich habe sie gefragt, welche Streckensperrungen es denn genau geben wird rund um den Feldberg.
Also konkret wird es Streckensperrungen geben im Mai und September an jeweils 9 Tagen, die auch Wochenenden einschließen. Es geht um 3 Strecken, die bei Motorradfahrern hier besonders beliebt sind. Eine Strecke ist 17 Kilometer lang und startet genau hier in Oberursel-Hohe-Mark und führt bis zur Ortstafel von Schmitten. Die beiden anderen Streckensperrungen sind etwas kürzer, rund 5 Kilometer lang und starten ab Sandplacken und führen bis zum großen Feldberg.
Es hat ja in den letzten Jahren schon Geschwindigkeitsbeschränkungen gegeben rund um den Feldberg. Auch immer wieder Kontrollen bei Motorradfahrern gab es. Hat das nichts gebracht oder warum jetzt diese doch eher drastischen Maßnahmen?
Es hat wohl alles tatsächlich nichts gebracht. Also diverse Maßnahmen wurden vollzogen vom Hochtaunuskreis. Es gab verstärkt Polizeikontrollen. Tempolimits wurden eingeführt auf 80 km/h oder 50 km/h. Es wurden Rüttelstreifen eingebaut. Aber alles hat laut einem Polizeisprecher nichts gebracht. Die Unfallzahlen seien nur gering gesunken. Im letzten Jahr gab es hier im Gebiet 38 schwer und leicht verletzte Motorradfahrer.
Wenn das funktioniert, wird dann die Feldbergstrecke komplett gesperrt?
Dazu wollten Sie mir auch noch keine Auskunft geben. Es hieß, erstmal wird Hessen Mobil Daten erheben und auswerten. Ende des Jahres wird es dann einen runden Tisch geben und dann wird eben beschlossen, inwiefern und in welchem Ausmaß es in Zukunft Streckensperrungen geben wird.
Der Hochtaunuskreis will wegen anhaltenden Lärms und hoher Unfallgefahr die Strecke am Feldberg zunächst im Mai und September für den Verkehr sperren. Informationen dazu hatte unsere Reporterin Anna Dangel. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit den wichtigsten Themen der vergangenen Woche im Land. Die Sendung finden Sie auch im Internet zum Nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Sandra Winzer. Ihnen wünsche ich noch ein sonniges Wochenende.